Herzlich willkommen zum Swiss Podcast Festival 2024.
Swiss Podcast.
12 Podcast Workshops.
Podcast Workshops.
6 Best Practice Talks.
6 Best Practice Talks.
Und 36 Live Podcasts. Willkommen zum grössten Podcast Happening in der Schweiz. Zum ersten Mal im Kino Frame. Swiss Podcast Festival wird unterstützt von RefLab, AXA, ARAG, TUI und Audiokanzlei.
Ciao zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen.
Villa Margherita.
Ja, ciao zusammen. Tatsächlich sind wir hier im Kino Frame, am grössten Schweizer Podcast-Festival. Wir freuen uns wahnsinnig, gell?
Schön sind ihr alle da.
Genau. Wir stellen uns kurz vor. Ich bin Anja, ich bin Frauenärztin und mit der Spezialisierung auf Kinderwunsch und Hormon. Und bin auch Podcasterin, das wäre ja auch nicht da.
So geht es mir auch. Ich bin Janine, ich bin Apothekerin mit der Vitalucci Apotheke in Hofter mit Spezialisierung auf Herstellung. Und meine Herkunft vom Bauernhof spielt im Podcast immer etwa eine grosse Rolle.
Ja, genau. Mein Name ist Priska. Ich bin auch Apothekerin aus Bern. Und in der heutigen Folge werden wir wahrscheinlich ein Thema besprechen, das ich auf eine Art ein Thema bearbeite, das mir selber sehr am Herzen liegt. Ich bin aber nicht immer sicher, ob es so eine Eigentherapie ist, das ganze Podcasten. Aber cool, seid ihr alle da und hört es nicht im stillen Stübli, wie man sonst Podcasts selber hört, sondern habt den Weg daher gefunden ins Kino Frame.
Genau. In der heutigen Folge geht es um Gefühl und Hormon oder um zu viel PS und zu wenig Filter.
Und wir stellen euch den Fall Nina Dopamina vor.
Wir haben den Fall extra gemacht für euch und auch in Anlehnung an eure Gefühlslage. Janine und Anja sind nämlich schon gestern nach Zürich gereist. Auch um mir das Dopamin ein bisschen zu erhöhen. Auch jetzt wollte ich fragen. Janine, wie war das so gewesen? Oder wie ist deine Hormon- und Gefühlslage heute?
Ich möchte lieber die von gestern beschreiben. Wir sind nämlich an einer Ü50-Party und wir haben uns wunderbar über 50.
Nein, ja. Ü40.
Ja, aber so hat es sich angefühlt, dass wir sind mit Abstand die Jüngsten waren. Und da hatte es noch ganz Junge und die haben uns das Gefühl gegeben, wir seien 20. Also das Dopamin war sehr, sehr übersteigert.
Und wie war es bei dir, Anja, oder wie ist es bei dir heute?
Ich gebe mir möglichst viel Mühe jetzt heute, ja, dass es gut kommt. Und dass ich gerade anknüpfen kann gestern. Es ist wirklich, wir waren so ein bisschen im Flow gewesen. Es war gut gewesen. Also. Probieren wir es überzutragen jetzt auf den Fall.
Das ist gut. Also, wie immer haben wir eine Protagonistin, die heute Villa Margherita kommt. Das heisst sie Nina. Nina kommt in die Villa Margherita, weil sie eine Folge von uns gehört hat. Sie hat mal in einem Überschwang Putzen, ein Procrastinating Cleaning, hat sie beim Putzen die Folge Moody Mandy von uns gehört und hat sich wahnsinnig angesprochen gefühlt. Moody Mandy, um was ist der gegangen, Anja?
PMS, Prämenstruelles Syndrom.
Und PMDD auch.
Genau. Ja,
es geht.
Prämenstruelles Dysphorisches Syndrom. Das hat, also der Unterschied ist eigentlich, es ist noch recht schwierig, aber das PMDD ist so ein die böse, grosse Schwester vom PMS. Also es hat ein bisschen mehr Einfluss auf den Alltag, also ein bisschen mehr auf die Lebensqualität, Einschränkung und auch mehr so ein die psychischen Symptome im Vordergrund. Und das Wichtigste ist ja bei PMS wie auch bei PMDD, dass es eigentlich wirklich nach dem Eisprung, also in der zweiten Zyklushälfte anfängt. Und kaum ist die Mens da, oder in den Tag der Mens hören die Symptome irgendwie auf, wie abrupt auf.
Und Nina hat das bei sich eben festgestellt. Was man vielleicht noch wissen muss, Nina hat ein diagnostiziertes ADHS. Sie weiss das von sich, nimmt auch regelmässig Medikamente, um das auszugleichen. Nina ist wirklich ein sehr kreativer Typ, müsst ihr euch so vorstellen. Nina ist eine Schweizerin, aber sie ist nach Berlin ausgewandert, weil sie findet, also dort sind die Leute viel kreativer, die sind lockerer drauf, Künstleratmosphäre. Und ihr Horror wäre wirklich so ein Schweizer Bünzli als Mann zu haben. Sie steht eher so ein bisschen auf die Latino-Typen erlebt dort gewisse Abenteuer. Und was sie aber feststellt, ist, dass gewisse Sachen ihr schwerfallen, zum Beispiel Steuererklärung ausfüllen oder Sachen, wo vielleicht auf Anhieb langweilig waren. Dort hat sie aber ihre Medikamente, die helfen, das in Angriff zu nehmen. Aber sie hat manchmal das Gefühl, je nach Zykluslage, die Medikamente nicht gleich gut wirken. Und sie merkt auch, dass sie dann einfach wie ein stärkeres PMS oder eben das PMDD irgendwie hat. Und sie findet, jetzt wird sie gerne das noch ein bisschen mehr in den Griff bekommen und ist jetzt in die Villa Margarita gekommen.
Genau, ADHS, vielleicht zum Ausdeutschen, Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom. Also es sagt ja kein Mensch, darum einfach ADHS. Abgekürzt. Und mir ist es ein bisschen aufgefallen, ich mache ja auch Kinder- und Jugendgynäkologie-Sprechstunde. Und dort habe ich gemerkt, dass viele Junge vor allem erzählen, ja, ich habe noch ADHS, ich nehme noch irgendetwas oder so. Und das ist einfach, das ist mir irgendwie bewusst worden, dass das Wort einfach gehäuft in der Anamnese vorkommt. Und ich habe nicht gewusst, ist jetzt, kommt es tatsächlich immer mehr vor oder wird es mehr diagnostiziert, ist die Awareness grösser und darum finde ich es eigentlich wirklich wichtig, dass wir darüber reden.
Und du bist ja nicht Psychologin oder Psychiaterin, du schaust ja einfach die Hormone an von den Frauen.
Genau, sie erwähnen uns einfach so beiläufig noch, dass sie das noch haben.
Guter Punkt.
Genau, und Nina, du hast ja gesagt, sie nimmt Medikamente, nimmt sie die regelmässig?
Sie nimmt sie regelmässig und sie hat das wie gut im Griff. Sie kann die ganz gezielt einsetzen. Sie hat retardierte Präparate, aber auch schnell wirksame. Sie hat für sich herausgefunden, wie es geht, ausser in diesen Tagen vor ihrer Mens, dann eben das PMS auftritt. Dann hat sie wie das Gefühl, dann sei sie verhühnert oder irgendwie können sie einfach das Zeug nicht zum Abschluss bringen. Ist mental viel labiler, manchmal Heulkrämpfe aus dem Nichts raus. Und sie wird auch das irgendwie noch in Angriff nehmen und anpacken.
Also wir hören, Nina leidet unter der Achterbahn von den Hormonen und das hat auf viele Aspekte von ihrem Leben grossen Einfluss, also sei es auf Kreativität, auf Stress, Beziehung, Gedächtnis allgemein.
Genau, also das ist etwas, was sie vermehrt feststellt. Und das macht ihr eben zu arbeiten, dass das Auf und Ab von den Gefühlen nicht können abschliessen können. Und Nina ist jetzt übrigens gerade in der Schweiz. Wissen Sie warum?
Wegen unserem Festival.
Ja, ja genau, sie ist extra gekommen.
Sie hockt da.
Nein, sie kommt ihre Mutter Rita besuchen. Mhm. Wenn sie da oben da ist, tut sie dann probieren, mit der Familie da alles ein bisschen aufzuholen, was auffällt. Und die Rita wird nachher noch eine wichtige Rolle auch noch einnehmen in unserem Fall. Genau.
Ich möchte jetzt gerne ein bisschen wissen, wie die Biochemie ist. Wir haben jetzt irgendwie, können wir erahnen, dass Hormon und Glück einen Zusammenhang haben. Priska, gibst du uns den Einblick?
Ja, sehr gerne.
Versuch es einfach.
Soll ich es probieren?
Ja, also sehr komplex.
Ich denke, im Zweifelsfall immer zu einer Metapher greifen. Und ich habe eine gefunden, die gut passen könnte. Zum Beispiel für einen Unterschied zwischen einem Neurotransmitter und einem Hormon zu erklären. Bei einem Neurotransmitter müsst ihr euch vorstellen, dass sie wie zwei ein Kabel und ein Stecker, also so ein Stecker. Und zwischen dem Stecker, der muss es sehr schnell hin und her gehen. Die ganze Reizübertragung muss schnell gehen. Zum Beispiel eben zwischen zwei Nervenzellen ist das eine Synapse. Und dort ist zum Beispiel das Dopamin ganz, ganz wichtig in dieser Übertragung. Das ist sehr, sehr schnell. Und dazu, also im Gegensatz oder wie als Komplementär, Metapheren, gibt es das WLAN. Wenn ihr euch vorstellt, ein Hormon wird irgendwo gebildet, zum Beispiel das Östrogen in den Eierstöcken unter anderem. Und das durchflutet dann über das Blut, unseren ganzen Körper, landet irgendwann im Hirn. Und das WLAN hat einen Einfluss, und das verstärkt viele andere Signale, wie auch zum Beispiel der Synapse etc. Das hängt zusammen. Es wirkt aber langsamer und hat nicht so eine schnelle Wirkung wie an dieser Synapse.
Auf die Metapher bist du auch im Dopamin-Flash gekommen, glaube ich.
Ja.
Nicht in der zweiten Zyklushälfte.
Nein. Machen
ja. Gut, also wichtig ist einfach das Zusammenspiel, auf das kommen wir noch, von den Hormonen und von den Neurotransmittern. Wir wissen, dass wenn es eben ein Ungleichgewicht besteht, tatsächlich, also zum Beispiel jetzt eben im Hirn, bei den Neurotransmittern, wenn es zum Beispiel zu wenig hat, dann tut sich das so ein bisschen negativ auswirken. Und zwar eben auf unsere Aufmerksamkeit, auf unsere Motivation. Also man hat zum Beispiel Konzentrationsstörungen, man ist so unerwartet, so impulsiv, kann das gar nicht beherrschen. Ist nicht Aufmerksamkeit lässt zu wünschen übrig.
Steuererklärung, keine Chance.
Keine Chance, genau. Und in Schule auch, das ist eine Katastrophe, wenn man da eine Stunde muss zuhören muss. Man hat auch Stimmungsschwankungen und einfach so allgemein so innere Unruhe, wie das Ungleichgewicht besteht.
Man kann eigentlich das zusammenfassen mit deiner Metapher. Also wenn man zu wenig Dopamin hat, gibt es wie ein Lämpchen, nachher so ein flackerndes Licht, dass man nicht eine gute Durchflutung vom Stromkabel mit den Elektronen. Es gibt aber auch positive Effekte oder Auswirkungen vom Dopamin im Zusammenhang mit unserer Psyche, zum Beispiel Freude und Lust, Motivation und einfach das gesamte belohnungsgesteuerte Verhalten ist Dopamin geregelt. Und darum wirken auch Drogen eigentlich auf das System ein, indem sie Dopamin ausschütten und das Zentralnervensystem zusätzlich stimulieren. Und das ist zum Beispiel Kokain, wo das macht, das MDMA oder das Ecstasy, wo sehr ähnlich ist. Also die zentrale Wirkung vom Dopamin ist eigentlich, dass es einen Belohnungseffekt hat. Und Belohnung im dopaminären Sinn ist alles, was Wohlbefinden und positive Gefühle dort schaffen. Im Gegensatz, dass wenn dann quasi die Dopamin Überschüsse bestehen, hat man eine Art wie einen Kurzschluss. Und darum gibt es zum Beispiel bei der Schizophrenie Medikamente, die das Dopamin dann wieder regulieren, noch runter. Oder es gibt ein Medikament bei Parkinson, wo das Dopamin wieder aufbauen, weil man zu wenig hat. Und eben ADHS ist auch so eine dopaminärg-abhängige Erkrankung.
Genau, es ist nicht nur Drogen oder Medikamente, es gibt tatsächlich auch in unserem Körper wichtige Substanzen, die machen, dass eben Dopamin überhaupt kann produziert werden. Da würde ich gerne Eisen noch benennen. Man hat gemerkt, dass eben zum Beispiel Leute mit ADS häufig auch so ein bisschen einen Eisenmangel kriegen, weil einfach viel mehr Dopamin produziert wird und somit auch viel mehr Eisen vom Körper, von den Eisenspeicher genommen wird. Und umgekehrt kann ein Eisenmangel, der schon besteht, kann die Symptome vom ADS noch verstärken. Also das spielt auch dort ganz wichtige bei diesen Synapsenrollen Eisen zum Beispiel.
Also man kann zusammenfassen, dass es gibt ja viele Botenstoffe, vielleicht habt ihr das Glückshormon Serotonin schon gehört, aber das Dopamin ist das, was einfach Empfinden und Denken am stärksten beeinflussen von allen Botenstoffen. Also es hilft auch Pläne schmieden und umsetzen, all die kreativen Handlungen zu gestalten. Wenn dann das Dopaminsystem nicht in der Balance ist, also die Stimmung drückt es dann, zum Beispiel kann das Arbeitsgedächtnis hemmen, der ganze Filter, den wir ja brauchen, um alles können verarbeiten zu können, ist irgendwie nicht da. Man kann auch Schmerz anders empfinden, intensiver, als eigentlich der Reiz generieren würde. Man ist depressiv, freudlos und eben man hat dann eher eine Tendenz, in Suchtverhalten zu fallen.
Genau, und apropos Sucht ist so, wir könnten ja sagen, Dopamin wollen wir unbedingt alle ganz viel haben, es kann süchtig machen, dass wir das ausschütten wollen. Und Sucht zum Definieren ist ja einfach eine Unfähigkeit, dass man nicht einen Wunsch kann, nicht unterdrücken kann, nach etwas, nach einem Stoff oder nach einer Aktivität. Oder
da habe ich mega das Schluck Prosecco. Das
hast du dich entlarvt.
Ja. Also es tut auch das Risikoverhalten steuern. Ich habe sogar eine Ärztin kennt, die ADHS-Diagnose hat, die irgendwie von der Brücke musste springen, sehr weit oben runter, in Fluss oben runter.
Also hoffentlich mit einer Seile?
Einfach, nein, aha. Wirklich ohne. Okay. Also das Risikoverhalten tut es auch verändern.
Ja.
Nicht nur Suchtverhalten.
Nicht nur Suchtverhalten, ja. Genau. Genau, und das ist, darum ist es auch nicht ganz so, sagen wir mal, weit hergeholt, dass Leute, die eben so viel, viel Dopamin ausschütten, dass sie eben danach ein bisschen süchtig werden und eben auch Suchtverhalten können vermehrt entwickeln. Also das Risiko für die Entwicklung von einer Sucht ist zum Beispiel bei Leuten mit ADS grösser.
Ja, Dopamin hat ja ein bisschen den zweifelhaften Beinamen, Vergnügungstransmitter zu sein. Und ja, aber das, es ist eben, es geht hier genau um das Gleichgewicht. Also es braucht eben genug und eben auch kontinuierlich, wenn die Speicher alle leer sind, zum Beispiel nach einem nicht Bungee-Sprung, den du jetzt da erwähnt hast, Janine. Also einfach, wenn man kann dann die Reserven auch entleeren und dann fühlt man sich dann eben traurig, antriebslos. Man hat eine sogenannte Anhedonie, das Wort wollte ich unbedingt noch reinbringen, eine Freudlosigkeit. Und Dopamin ist eigentlich wirklich das Hormon, das entscheidet, ob wir auch mal nicht nur eine gute Idee haben, sondern auch mal das Gefühl haben, so von, yes, I made it. Also das Zeug auch zum Abschluss bringen. Für das braucht es eben nicht nur so ein Flackern von dem Dopamin, sondern eine kontinuierliche Versorgung. Und es gibt verschiedene Störfaktoren, wo wir dann auch noch darauf kommen zu reden. Eisen hast du schon erwähnt, aber es gibt auch Calcium, Magnesium, Zink, die dort noch reinspielen, die einfach helfen, für dass das kontinuierlich zur Verfügung steht.
Da gehen wir gerade zurück zu Nina. Sie leidet ja vor allem an diesen negativen Aspekten.
Genau. Und sie leidet vor allem an den negativen Aspekt vor der Mens, hast ja du gesagt, dass es dann ausgeprägter ist. Und das ist tatsächlich so, das ist ein bisschen gemein. Wir gehen im Zyklus ja, also pro Monat, wir Frauen, auch also wirklich extreme Schwankungen haben wir in uns innen. Das heisst, nach dem Eisprung gibt es dann mal den rapiden Östrogenabfall. Und es ist tatsächlich so, dass eben Östrogen die Ausschüttung von diesen Feel-Good-Neurotransmitter eigentlich fördert. Also das heisst, jetzt kann man sich vorstellen, dass eben, wenn es einen Abfall gibt, so nach dem Eisprung, während der zweiten Zyklusphase, dass es dann eben auch einen Abfall gibt an dieser Dopaminausschüttung.
Ja, und das ist jetzt besonders blöd, oder? Wenn das so reinspielt. Also man weiss, dass Östrogen, Progesteron und auch Testosteron sehr stark dort reinspielen. Und wenn du jetzt jeden Monat die Schwankungen hast, ist natürlich besonders blöd, wenn du eh schon ein Ungleichgewicht hast mit dem Dopamin, dass der
dass es mehr Auswirkungen hat,
genau.
Genau. Und es gibt auch im Leben von einer Frau gibt's nicht nur pro Monat die Zyklusschwankungen. Es gibt auch ganz starke Hormonabfälle, vor allem vom Östrogen, in zwei Lebensphasen von Frauen. Das ist nämlich nach der Geburt im Wochenbett. Und wie wir jetzt so viel diskutiert haben im letzten Jahr in unserem Fall, eben auch in dieser Perimenopause in den Wechseljahren. Und das sind rapide Abfälle und darum dort ist auch das Risiko, dass man irgendeine Depression entwickelt oder eben so mit der Stimmung zu kämpfen hat, ist am grössten.
Oder ein ADHS auch dann durchdrückt, was du vielleicht vorher noch hast können im Griff haben. Genau.
Man kann sich ja vorstellen, dass ADHS eigentlich wie ein Wellengang ist, ein Grundwellengang. Und wenn dann in der zweiten Zyklushälfte die Hormone, also die Sexualhormone, auch noch Wellen schlönten, ja, dann tut das Boot. Dann wird es einem fast ein bisschen schlecht. Und 40% nämlich von den Frauen mit ADHS, man muss sich die Zahl vorstellen, die leiden auch noch unter dem PMDD. Also die sind wie doppelt gestraft, wenn man so will, gegenüber der Normalbevölkerung. Da sind es, muss schnell schauen, 5-8%.
Und das ist eben nicht Zufall.
Nein, ja. Ja.
Genau. Also wenn eben schon allein der Zyklus das beeinflusst, kann man sich vorstellen, wie die Frauen das müssen ausgleichen oder aushalten. Finde ich immer, wenn das die Phase von er wirklich sagen wir mal, wo es gut geht, auch bei der ersten Zyklushälfte, und dann kommt so der Absturz. Und das muss man jeden Monat, es ist ja nicht so, dass es einmal im Jahr passiert, sondern es passiert eben jeden Monat, das muss man dann jeden Monat wie können prestieren. Genau. Also, es ist tatsächlich so, es gibt wenig Daten, aber es gibt Teile Hinweise oder Tendenz, dass man wirklich weiss, Frauen mit ADHS haben auch häufig PMS oder sogar eben PMDD, also wirklich die dysphorische Varianten mit den schwerwiegenden psychischen Symptomen. Und da braucht es natürlich noch mehr Daten dazu, dass man das wirklich beweisen kann. Aber es ist tatsächlich so. Und man weiss, dass wenn man zum Beispiel das ADHS behandelt, dass eben zum Beispiel auch das PMS oder das PMDD besser wird. Dass man kann
gute Nachricht.
Genau, insofern, ich habe zwei Fliegen auf einen Schlag erschlagen, oder wie sagen
wir? Ja, ja. Zwei Fliegen tätschen.
Tätschen.
Ja, ja.
Genau.
Also wenn man zusammenfassend sagt, also man hat bei ADHS eine Störung grundsätzlich in dieser Dopaminregulation und ist durch das dann noch empfindlicher gegenüber anderen Hormonen. Also die Schwankungen vom Östrogen und Progesteron während der Mens können die Menschen stärker beeinflussen als andere Frauen. Und dann kommt es noch dazu, dass es noch eine genetische Komponente hat und Stresspreiska, das ist auch noch zusätzlich ungünstig.
Genau, es tut sich natürlich gegenseitig nicht beruhigen. Und jetzt habe ich ein kleines Beispiel. Ich weiss, ihr hasst es, wenn ich vom Drehbuch abweiche, aber ich habe jetzt gleich es kommt mir jetzt eben gerade in den Sinn. Ich habe kürzlich ein Gespräch mit zwei tollen forensischen Psychiaterinnen. Und die haben lange in diesen Frauengefängnissen die Frauen betreut. Und die haben mir erzählt, dass sie regelmässig gemerkt haben, also wenn eine Frau sehr verhaltensauffällig war und plötzlich von einem Tag auf den anderen so ausgeglichen war, dann haben sie wie gedacht, oh, wisst ihr, was sie gedacht haben?
Nein, was verraten sie es?
Meistens waren die Frauen dann schwanger.
Im Gefängnis?
Ja, das ist ein anderes Thema.
Also ist es ein Frauengefängnis?
Ja, das ist ein anderes Thema.
Also aber, jetzt komme ich gar nicht mehr
drauf. Aber weißt, das ist etwas ganz Typisches, was man beobachtet, dass ADHS zum Beispiel in der Schwangerschaft sehr oft sich massiv verbessert, weil einfach die ganzen Schwankungen, wo wir es vorhin beschrieben haben, das Auf und Ab von den Hormonen jeden Monat oder im Laufe des Lebens, da hast du einfach für 9 Monate hast mal einfach das Östrogen mega hoch, das Progesteron mega hoch. Und darum ist es dann umso härter, wenn es nach der Geburt absinkt und dann eben zum Beispiel eine postnatale Depression wie kannst du entwickeln. Aber das ist schon gewesen.
Also ich gehe zurück zum Drehbuch.
Ja, ist gut.
Jetzt haben wir viel gehört über das Feel-Good-Hormon und wie die Hormone und das Glück zusammen. Wir haben weniger jetzt darüber geredet, das Symptom oder typisches Zeichen ist auch, dass der Filter fehlt. Und das kann man sich so vorstellen, man tut 3 Radiostationen gleichzeitig laufen und muss dazu noch das Gedicht auswendig lernen und aufsagen. So ist etwa die Filterlosigkeit.
Ja, genau. Oder wenn wir jetzt bei der Musik bleiben. Nina hat übrigens für sich herausgefunden, wie sie sich kann regulieren selber zum Beispiel mit einem Noise-Canceling-Kopfhörer, wenn sie Bach hört. Also Musik hat auf sie, vor allem Bach, der so strukturiert ist, hat auf sie sehr eine beruhigende Wirkung. Aber für
Mozart ist sie aufs Lernen. Also ja, das hat man können beweisen.
Ja, das ist noch interessant.
Sind denn die Mamis, die in den Babys Mozart abspielen?
Ja, das ist gut für die Gehirnentwicklung. Man kann ADHS auch so, also Dell beschreibt es auch so, du bist wie eine Dirigentin von deinem Orchester. Alle Musiker oder also du wärst eigentlich gerne Dirigentin, alle Musiker sind da, sind bereit zum Spielen, aber du kannst nicht dirigieren. Also die Dirigentin, die fehlt in diesem ganzen Orchester und das braucht manchmal sehr viel Kraft. Wir kommen dann eben zu der Mutter von der Nina, die Dirigentin dauernd zu ersetzen. Man kann das mit sehr viel Energie und viel viel auch Fokus darauf, kann man das schon ersetzen. Viele Frauen schaffen es wirklich auch in Führungspositionen zu gelangen, indem sie das kompensieren können. Oder Hyperfokus, den man unter ADHS auch entwickeln kann, kann etwas sehr positiv sein. Das ist jetzt nicht immer nur etwas Schlimmes. Aber es kann einfach zunehmend mehr Energie kosten, besonders wenn man dann plötzlich mit dem Östrogen immer ein bisschen tiefer absinkt.
Früher hat man ja im ADHS auch gesagt, das sind die Zappelphilippen. Vielleicht für unsere jungen Zuhörerinnen zu dieser Geschichte. Das ist Ende 19. Jahrhundert eine Geschichte gewesen, eine Kindergeschichte, die hat Struwelpeter geheissen. Die ist geschrieben worden vom Direktor von einer damals sehr renommierten Nervenheilanstalt, so haben die geheissen in Frankfurt. Er war ein Pionier in der Jugendpsychiatrie. Und dort hat es eine Beschreibung gehabt vom Zappelphilipp, das beschreibt das ADHS, also das war der hyperaktive, nervöse Typ gewesen. Und dann ist noch vorgekommen, der Hans Kuck in die Luft. Das würde eigentlich heute entsprechen im ADS, also das, wo eigentlich die Konzentrationsschwäche vorherrscht und nicht das nervöse übertreten. Und wenn man das so will, heute, also ist es ein bisschen überholt, eben nur noch vom Zappel-Philipp zu reden. Es gibt also den Hans Kuck in die Luft, das ADS, das ADHS, aber es gibt auch Mischformen.
Es gibt sehr viele Mischtypen und auch Unterkategorien.
Ja. Auffallend ist ja, dass in diesem Buch nur Giel erwähnt werden, oder Gielen-Namen in diesem Sinn. Und man hat hier früher wirklich angenommen, dass es tatsächlich ADS nur bei den Jungs gibt. Also, dass es eine Jungskrankheit ist. Und es hat so ein Gender Bias gegeben. Also, das heisst, ja, man hat eigentlich das bei den Mädchen total übersehen. Und warum ist das so? Das ist so, weil die Mädchen auch ein bisschen andere Symptome haben als Giel. Auf das kommen wir dann noch. Grundsätzlich ist es so, dass heutzutage immer noch 3-mal mehr Jungs diagnostiziert werden als Mädchen. Und obwohl sich dann im Erwachsenenalter die Prävalenz, also das Vorkommen, wie ausgleicht. Also, es ist 1:1. Und das heisst, eben, es ist aber immer noch so, dass die Jungs eigentlich mehr diagnostiziert werden als Mädchen. Und warum das?
Ja, weil es sich auch anders äussern kann. Also, es kann zum Beispiel sein, dass die Hyperaktivität nicht so vorherrschend ist. Also, es eher unauffälliger ist. Es sind vielleicht eher scheuche, verträumte Mädchen zum Beispiel.
Und Menschen, die so unter Leistungsdruck stehen, extrem.
Ja.
Also, dass sie in dem Sinne gar nicht die Leistungen bringen können. Sie lernen zwar mega, und aber auch wie Blackouts, also extrem aus mangelndem Selbstwert.
Ja, das finde ich eben ganz relevanten Punkt. Also, das geringere Selbstwertgefühl oder auch häufig Angst- oder Depressionsstörung. Also, das ist ja, man hört immer mehr von diesen Angststörungen, wo man jetzt vielleicht auch nicht automatisch in das Spektrum wie reinbringen würde.
Und wirklich typisch ist eigentlich auch, dass die Mädchen, die haben häufig auch noch so wie Begleiterkrankungen, also eben zum Teil wie eine Suchtdiagnose, Magersucht, oder Essstörungen, oder eben sonst noch ein komisches Suchtverhalten. Und was amerikanische Studien zeigt, ist eben auch so extrem risikoreiches Sexualverhalten. Und dass es eigentlich häufiger so zu Teenie-Schwangerschaften kommt.
Ja, und das ist natürlich, wenn man sich vorstellt, in der Forschung strebt man ja immer nach etwas, was man standardisieren kann. Da ist der Mann natürlich gäbiger, der hat nicht monatliche Schwankungen oder auch nicht im Leben, also so viel, wie wir wissen. Also die Frau ist insofern, und ADHS bei Frau ist insofern ein super GAU für die Forschung, weil das kannst du nicht standardisieren. Stell dir vor, eine gleiche Frau hat innerhalb von 28 Tagen im Zyklus das ganze Spektrum von all diesen Symptomen. Wie willst du da noch Forschung betreiben? Also es ist möglich, aber es ist komplizierter.
Und wir haben jetzt zusammenfassend wieder gehört, dass es halt einfach auch im Geschlecht einen Forschungsunterschied gibt, dass es eine Lücke gibt. Das hat natürlich auch gesellschaftliche Effekte, dass, sagen wir, in der Arbeitswelt dann die Frau halt wirklich mit diesen Geschichten oder diesen Aspekten weniger wahrgenommen wird. Gendermedizin hat aber doch dazu geführt, dass man heute weiss, dass ADHS sowohl bei Frauen wie bei Männern eigentlich gleich häufig vorkommt. Eben mit diesen unterschiedlichen Ausprägungen der Symptome. Also die Männer oder die Jungs eher so auf der hyperaktiven Zappel-Philipp-Seite und die Frau, die eher so versteckte Aspekte haben von dem ADHS.
Oder überdeckte.
Überdeckte, ja.
Und wichtig ist einfach jetzt so zum Abschluss noch, dass wirklich, das ist nicht ein Fehlverhalten oder irgendeine falsche Erziehung, dass die Kinder so sind, sondern es ist tatsächlich einfach eine neurologische Stoffwechselstörung. Also es ist,
Das ist sehr wichtig, ja.
Genau. Und das ist schon eben ein neuerer Fokus, wo man wirklich auf die Stoffwechselstörung, vor allem von dem Dopamin, wie zu reden kommt. Das finde ich wirklich sehr wichtig. Und auch, dass man vom Gedanken wegkommt, dass man bei den Kindern ADHS diagnostiziert und pünktlich zum 18. Geburtstag hört das auf. Also das ist ja völlig
Irrsinn.
Ja, also man weiss, dass tatsächlich, also bei 10% kann sich's verwachsen. Das ist aber die Ausnahme. Bei einem weitaus grösseren Teil, bei 40% bestehen auch im Erwachsenenalter noch Auffälligkeit. Ich meine, nicht mal negativ gesehen. Wenn man Nina sieht, die hat da sehr viel kreative, positive ich meine, das nicht wertend, aber einfach, es gibt wirklich 40% von denen, die es als Kind haben, so als Erwachsene noch egal ob Frau oder Mann.
Wichtig scheint mir auch noch zu erwähnen, dass über 40% von allen Menschen mit ADHS, ob Mann oder Frau, eine gute mentale Gesundheit haben und oft auch die Aspekte mitwirken, dass sie im Leben, in der Karriere sehr weit kommen. Und das ist dann das, was wir vorher gehört haben. Sie sind dann gleich gerade frauenabhängig von den Hormonen. Und in den Wechseljahren gibt es dann dort im Krankheitsbild ein bisschen Change. Also sie haben immer sehr viel Energie, eben können sehr gut ihre kreativen Pläne umsetzen. Und nachher mit dem Hormonmangel fällt ihnen das zunehmend schwerer, geben aber gleich viel Gas und das endet dann oft auch in einem Burnout. Die sind dann halt einfach in dieser Lebensphase ein bisschen mehr gefördert, für sich in die Wand zu fahren.
Ja, vor allem eben nach der Menopause, oder?
Genau, ja.
Genau, wenn das WLAN runtergefahren wird, das Östrogen-WLAN runtergefahren wird. Wichtig ist noch, also nur kurz, wie man das diagnostizieren kann. Es gibt verschiedene Ansätze, wie man ADHS kann diagnostizieren kann. Es ist, gibt leider keine Bluttest, oder man kann nicht ein MRI von irgendeinem Organ machen, wo man das wie näher sehen kann. Es ist eher ein Screening, was es gibt, wo sehr viele Fragebögen ausgefüllt werden, wo man auch die Personen im näheren Umfeld befragt. Es ist eine sehr weitgehende Befragung, wo wo natürlich schwieriger ist. Wirklich. Es gibt nicht ein Ja oder ein Nein. Es gibt sehr häufig, eben, man hat viel mehr von einem neurodivergenten Spektrum, wo man hat in diesem ADHS, eben, mit oder ohne H, ich tue es jetzt nicht mehr unterscheiden. Und das denke ich mir auch noch wichtig zu erwähnen. Es ist nicht Ja oder Nein. Es haben, wie bei vielen psychiatrischen Diagnosen, kann man manchmal ein bisschen von Teilen haben. Die Frage ist immer das Ausmaß und auch, wie fest es ihm in seinem persönlichen Alltag beeinträchtigt.
Also, und eigentlich ist es eine Diagnose, die man sollte im Kindesalter stellen. Ja, also, das ist teilweise ist gesagt, unter dem 7. Lebensjahr schon, dass man wirklich von diesen Symptomen auflistet, eben mit Befragung von den Eltern, von den Lehrern und von dem näheren Umfeld. Und die Symptome müssen so über ein halbes Jahr bestehen. Es ist nicht nur einmal irgendein Monat, wo es schwierig ist. Ja. Und die sagen sogar unter 12.
Und es gibt auch Teile, die sagen, wie zum Beispiel das Methylphenidat, ich sage jetzt gleich den Markennamen Ritalin, wie die Mutter Rita oder Nina, die jetzt gerade vorkommt. Es ist übrigens tatsächlich der Erfinder von dem Methylphenidat, dem seine Frau hat offenbar Rita geheissen. Sie war auch eine sehr aufregende Frau. Ich frage mich, gegen den, der die Barbiturat erfunden hat, ein Schlafmittel, dem seine Frau hat Barbara geheissen.
Ja, oder hat ausgesehen Barbie vielleicht.
Rita liebt, da hat sie, also leidenschaftlich
leidenschaftlich.
Genau. Ich bleibe gerade bei dieser Rita. Du hast ja gesagt, Nina will ihre Mami Rita besuchen. Mhm. Wie steht es um die Rita? Was kannst du zu ihr noch weiter erzählen? Also sicher auch noch spannend.
Die Rita ist ganz eine spannende Persönlichkeit. Sie ist eine Hochschulprofessorin für Forstwirtschaft. Und sie, oder Forstwissenschaft, ich kenne den Unterschied nie so genau. Und sie hat es wirklich geschafft, trotz ab und zu Konzentrationsproblemen, aber sie hat sich einfach wirklich können fokussieren und hat es sehr, sehr weit gebracht. Sie hat aber zunehmend festgestellt, in letzter Zeit, sie ist 48, muss ich dazu noch sagen, dass sie immer schwerer fällt, den Fokus zu finden. Sie hat das Gefühl, sie ist gestresst. Sie hat sich schon überlegt, ob sie vielleicht anstatt an der ETH, am Rednerpult stehen, vielleicht direkt in den Wald zurück soll. Einfach, dass quasi, sie hat schon das Gefühl, sie hat vielleicht ein Burnout oder irgendwie, es braucht einfach alles sehr viel mehr Energie.
Also, wenn sie tatsächlich ADHS hat und vielleicht sogar eine Teenie-Schwangerschaft hatte, dann ist sie jetzt auch in den Wechseljahren, oder?
Dritte ist in den Wechseljahren.
In den Wechseljahren?
Ja.
Okay. Dann passt das auch wieder natürlich zu dem, dass, jetzt wieder dass es eben jetzt schlimmer steht um sie oder dass sie das nicht mehr so easy meistern vielleicht wie vor ein paar Jahren tatsächlich. Das haben wir vorhin schon erwähnt.
Du hast selber gesagt, noch in der Vorbereitung, du siehst viele Frauen in deinem persönlichen Umkreis, die es wie weit haben gebracht und plötzlich haben sie mega Struggles.
Ja.
Was beschreiben die?
Ja, eben das... Der Flow, das Führerpreschen, dass ich kann sie, ich bin wirklich gut drin und ich bin auf dem Zenit und dann plötzlich ein der Zerfall. Also alles wird in Frage gestellt, alles schafft man nicht mehr. Man steht wie vor einem Berg und das Gefühl, es geht nur noch ganz weit rauf und man schafft es einfach nicht. Ja.
Also die Energie, es lenkt einfach kräftemässig wie nicht mehr.
Genau, ja. Man hat auch das Vertrauen nicht mehr, dass es geht.
Ja, das ist natürlich das Schlimmste. Ja. Und genau. Das ist auch das, was Rita sagt. Sie sagt, sie leidet vermehrt unter Brain Fog, Konzentrationsproblem und sie hat einfach so eine zunehmende Müdigkeit, die mit genug Schlaf wie nicht mehr wie weggeht.
Das ist ja typisch bei Frauen, die, ich meine, bei Perimenopause, über das haben wir auch schon viel geredet, gibt es verschiedenste Symptome. Und da gibt es ja von Hitzewallungen über Schlafstörungen.
Gibt's auch
die, genau, ja. Gibt's auch die psychische Störungen wie so Brain Fog, also so Nebel im Hirn. Mir geht ins Mikro und ich kenne irgendwie, den Namen von der Lehrerin nicht mehr, wo die Tochter seit 5 Jahren geht. Also,
hast du mal die Hunger vergessen?
Ja, mal meine Hunger vergessen. Ja. Genau. Ja. Und ja, einfach so Sachen. Und das ist natürlich, wenn man jetzt ADHS hat, sind plötzlich die Symptome ein bisschen ausgeprägter eben als Hitzewallungen.
Und das denke ich mir ganz verrückt, dass das sehr oft fehlinterpretiert wird als frühe Demenz.
Mhm.
Ja, und das ist
noch sehr fatal, ja.
Ja, ausgerechnet als Hochschulprofessorin, oder?
Ich kann eigentlich sagen, dass Rita dank der Diagnose von der Nina selber ihre Geschichte können aufarbeiten oder mehr auf sich schauen. Ich habe ja vorher erwähnt, dass es eine genetische Komponente hat. Es kommt also gehäuft in der Familienanamnese vor und darum kann jetzt das Rita sicher auch gut aufarbeiten.
Es gibt ja das Beispiel, also ich weiß nicht, ob es jemand hier noch kennt, Desperate Housewives.
Die es kennen soll, sich gedacht.
Ja, es ist die gelächelt haben.
Ja.
Wo die Mutter eigentlich ihrer Verzweiflung, dass sie den Alltag nicht mehr prestieren kann, das Ritalin vom Kind hat genommen. Und das war natürlich ist völlig überzeichnet gewesen. Aber ich denke, auch die ADHS-Diagnose, das ist schon, ich würde nicht sagen, eine Modediagnose, das Wort, das stört mich. Aber es ist gleich so, dass auch in der Psychologie und Psychiatrie gewisse Trends auch gibt. Und ADHS, das habe ich erst in den letzten paar Jahren gehört. Früher hat man noch POS oder es gibt ganz andere Syndrome. Und jetzt kann gut sein, dass die Rita das als Kind, dass man es vielleicht heute würde erkennen, aber bei der Rita jetzt eben nicht erkannt ist. Aber es ist ja nie zu spät.
So, die zwei. Jetzt wollte ich von euch wirklich auch viele Sachen lernen. was kann man mit der Ernährung oder mit Supplementen bei ADHS rausholen?
Das ist mein Part.
Auch schon.
Genau. Also, wenn wir jetzt gehört haben, Dopamin, Nervensystem, wenn man bedenkt, dass unser Hirn zu 90% aus Fett besteht, dann ist sicher ein Ansatz, und auch unsere Leitungen, also die Nerven, sind auch aus Fetthüllen sozusagen, die Myelinscheiden, ist es klar oder naheliegend, dass Fett, gute Fett, ungesättigte Fett, einen beruhigenden Effekt haben auf ein ADHS. Das sind EPA, die Omega-3-Fettsäuren, die eher die Entzündungsgeschichte im Körper hemmen. Und da gibt es DHA, wo eben sehr zentral im Nervensystem einen Effekt hat, wo man wirklich nachweislich in Studien können zeigen, dass das auch die Zappel-Philips beruhigt. Also es hat extra ein Produkt auch gegeben für diese Indikation. Das ist der eine Ansatz. Da haben wir gehört, dass es ist ein Meer, das reagiert auf alle Arten von Hormonschwankungen. Und wenn man da wieder bedenkt, dass unsere Verdauung ein Hormon ausschüttet zum Verarbeiten oder Versorgen vom Zucker, das Insulin, dann macht es sicher Sinn, dass man Kohlenhydrate und vor allem Zucker reduziert tut essen. Nina hat ja irgendwie eine Begeisterung für Latinotypen. Also ich würde ihr empfehlen, dass sie, wenn sie so einen Latinotyp aussucht, vielleicht einen Gomillo-Koch nimmt, wo pflanzenbasierte mediterrane Küche im Griff hat.
Ja,
das würde ihr sehr helfen.
Das ist eine schwierige Kombi.
Dort ist der Anteil von guten Fettsäuren, Ballaststoff sehr hoch. Und eben Kohlenhydrate, also Blutzuckerschwankungen, werden durch die pflanzenbasierte mediterrane Ernährung sehr gut im Griff behalten, dass das Schiff, eben, das in den Wellen ist, nicht noch mehr aufschlägt.
Also ihr habt das Gefühl, steht auf Pizzaiolos.
Ja, tatsächlich. Also Nina ist schon, eigentlich fände sie das Essen cool, weil das so stimulierend kann wirken kann. Das ist ja eine Abwechslung, es kann interessant sein, verschiedene Geschmacksempfindungen auslösen. Und gleichzeitig, Nina selber, planen ist für sie sehr schwierig. Wie soll sie wissen, was sie übermorgen kochen will, auf was sie überhaupt Lust hat, was sie dann essen will. Also planen ist für sie sehr schwierig. Und darum...
Aber ja, Liebe geht durch den Magen, also wenn sie es richtig macht.
Ja.
Ja. Also, ein anderer Aspekt, der Magen-Darm ist, der auch eine Rolle spielt beim ADHS und anderen neurologischen Erkrankungen, muss man sagen, da ist die Forschung sehr fest dran, ist das Mikrobiom. Also der gesunde Darm, die gute Zusammensetzung der Darmbakterien spielt da eine Rolle. Wenn nämlich die Darmschleimhaut geschädigt ist, hat das Konsequenzen auf auch unsere mentale Gesundheit. Also die kann man sicher Probiotika empfehlen. Das sind gute Darmbakterien, die man sich kann, zuführen kann. Oder eben Ballaststoffe, die man so einer pflanzenbasierten Ernährung natürlich genügend hat. Weil man muss beachten, also Serotonin, das andere Glückshormon, das wir haben, ist zu 90% in der Darmschleimhaut produziert und nicht im Hirn. Und das Dopamin doch auch zu 50%. Darum muss im Darm auch gut gehen.
Also du hast, wie gesagt, einerseits Probiotika können einen Effekt zeigen und Ballaststoffe, wo die Probiotika, also die Bakterien auch bei Laune halten, was nützt auch nichts, wenn du etwas zufügst, was wieder rausgeschwemmt wird, du musst dir regelmässig Ballaststoffe zuführen, der Superfood für unsere Darmbakterien.
Genau, und wenn die Darmschleimhaut leidet, dann kann man noch hochdosiert Aminosyl-Glutamin geben, das eben die Lücke in der Darmschleimhaut verschliessen. Also Omega-3, gut zum Darm schauen, aber du hast noch vorher etwas erwähnt, Magnesium kann ich mich erinnern, Calcium, Zink.
Ja, dort ist auch interessant, also für überhaupt Dopamin zu bilden, egal jetzt, ob im Darm oder im Hirn, ist wirklich Calcium und Magnesium sind mega wichtige Kofaktoren, für dass das überhaupt gebildet werden kann. Du kannst noch lange irgendwelche Amphetamine oder sonst Stimulantien nehmen. Wenn plötzlich der Speicher wie leer ist, nützt es auch nichts. Calcium und Magnesium helfen, das zu bilden. Und Zink, habe ich herausgefunden, ist eigentlich wie ein Wiederaufnahmehemmer an der Synapse für das Dopamin. Also das heisst, wenn man genug viel Zink im Körper hat, kann das Dopamin länger wirken und das führt zu einer gewissen Stabilisierung.
Also ADS-Leute haben ja auch erhöhten oder schnelleren Dopaminabbau.
Genau.
Bei denen
genau,
wäre es besonders wichtig.
Genau. Und was auch noch etwas, was ich immer wieder bringe, ist das mit den Schwermetallen. Also ich weiss, ich bin sicher, Anja, beim Kinderwunsch wird das Thema Schwermetall auch in Zukunft noch an Gewicht gewinnen. Wir finden einfach nicht nur bei den Leichen, wo man zum Beispiel die Haare untersucht. Dort, ich sage immer, der Forensik hat die Haarmineralanalyse schon lange ihre Berechtigung gefunden.
Und Polizei beim Nachweisen von Drogen.
Ja, genau. Also Haare sind interessant. Wir weiss, dass zum Beispiel besonders so bei Kindern mit diagnostiziertem ADHS vermehrt Schwermetallbelastungen auftreten, Aluminium, Cadmium, Blei zum Beispiel. Und das sind blöderweise genau die Antagonisten, die haben die gleiche Größe wie Calcium und Magnesium
oder so Gegenspieler.
Ja, genau. Und dort ist echt, das tut einfach das Gleichgewicht nicht fördern. Also dort lohnt es sich, genauer herzuschauen. Für natürlich selbstverständlich können die Stimulantien gewisse Entlastung bringen, aber die Zeit, die man gewinnt, sollte man nicht nur brauchen, für seine ein Tagebuch zu führen, zum Zyklus oder seine Stimmung, sondern eigentlich auch für noch einmal die Ernährung zu überdenken oder gewisse Störungen ausfindig zu machen.
Apropos Ernährung, es ist einfach wirklich wichtig, dass eben Kinder mit ADS, dass die einfach gut zum Morgen essen. Weil jegliche Unterzuckerung führt auch wieder zu Konzentrationsstörungen und das Verschlimmerungen.
Hast du gesagt, Überzuckerung oder Unterzuckerung?
Hunger.
Ja, oder die Schwankung.
Gell? Oder zu viel Zucker, auch nicht gut. Aber einfach, also einfach gut schauen, dass sie es zum Morgen haben.
Ja.
Genau. Take home.
Wir sind schon bei der Take home Message. Danke, dass du noch
so zahlreich da.
Hey, ja.
Ist noch nie mehr eingeknickt.
Hey, Anja, wenn du jetzt zusammenfassen von diesem Fall, was dir wichtig ist, was den Leuten im Gedächtnis bleibt, was wäre das?
Ja, ich glaube schon, tatsächlich, ich als Hormonfreak, ich würde wirklich sagen, Hormone haben für uns extrem wichtige, sind extrem wichtig und dadurch, dass wir so extrem Hormonschwankungen unterliegen, wir müssen uns das bewusst sein und es ist nicht nur monatlich, sondern eben auch die ganzen Hormonschwankungen im Lauf von einer Frau, im Lebenslauf von einer Frau, nämlich eben zum Beispiel nach einer Geburt oder eben bei den Wechseljahren. Also, dass man das einfach zur Kenntnis nimmt, dass dann vielleicht eben so ein bisschen depressive Verstimmungen vermehrt könnten auftreten und dass das einen Zusammenhang könnte haben mit den Hormonen. Und ja, und eben auch genau das ADS zum Teil sich leider ein bisschen verschlimmern kann durch hormonelle Schwankungen. Das ist mir, das ist eigentlich so meine,
das haben wir ja bei der Rita, bei der Mutter gehört. Wenn man das gehört, dass eben die zweite Zyklushälfte eher kritischer ist bei einem ADHS, macht es dann Sinn, dass man den Nina in der zweiten Zyklushälfte eigentlich Medikation anpasst?
Das ist ja so. Die Studienlage ist noch nicht abschließend, aber es gibt erste Hinweise darauf, dass man natürlich in Zusammenarbeit mit der behandelnden Ärztin dort Dosis erhöht, dass man nur in der zweiten Zykluslage Dosis erhöht und durch das sowohl die ADHS-Symptomatik wie auch die PMDD-Symptomatik kann verbessern. Das ist eigentlich jetzt der Neueste, wo ist gekommen. Darum, das ist eigentlich auch der Grund gewesen, warum wir das Thema jetzt aufgegriffen haben. Also dort ist die Sensibilität zunehmend wie da.
Es ist wichtig, dass auch die Awareness da ist und dass jetzt einfach noch viel mehr geforscht wird. Ja. Da müssen wir einfach dranbleiben.
Und bis es soweit ist, noch ein paar Lifestyle-Tipps für Nina. Weil manchmal ist es anstrengend, ist, quasi die Dirigentin in sich immer zu ersetzen. Es gibt mittlerweile gute Tools. ChatGPT kann sehr nützlich sein. Man kann zum Beispiel dort gewisse Sachen schon mal vorordnen, für quasi, bis man mal anfängt oder eine Struktur reinzubringen, kann das, das ist so ein kleiner Geheimtipp unter ADHSler, dass man einfach für den Start, die Überwindung, bis man etwas startet, kann ChatGPT helfen. Das Problem, dass man dann nicht mehr aufhören kann, kann man mit dem natürlich nicht lösen. Aber das ist etwas, es gibt gute Apps, die mittlerweile auch die Stimmung und Zyklus und Medikation tracken. Wirklich dort schauen, es gibt nichts, was das kann ersetzen kann. Sich selber im Fokus zu haben, sich selber zu kennen und sich bewusst zu sein, dass man quasi das Belohnungssystem in sich innen hat und dann so mit kleinen Zwischenschritten, die kleinen Zwischenerfolge ein bisschen kann füttern.
Genau, und ich als Frauenärztin sage noch, get into your body. Hast du mir aufgeschrieben, muss ich sagen.
Ich
denke, du hast
nicht so Freude gehabt.
Nee. Ja. Aber ich sage es jetzt. Also schaut einfach zu euch oder schaut zu euren Körper, macht Sport. Also ich hoffe, du hast es mit dem gemeint.
Ja, das gemeint, ja.
Genau. Bleibt aktiv.
Wir machen auch Sport. Die Mikrofone sind so schwer. Das ist nicht wie unsere Mansarde. Ehrlich gesagt, wir sind immer ein bisschen wechseln. Ja. Wir haben vorher noch, also jetzt haben wir ein bisschen Kind vergessen. Wir haben gesagt, im Fall, dass es wichtig ist, dass die Diagnose wirklich früh kommt. Und bei den Kindern werden Stimulantien eingesetzt. Das ist wichtig für das Umfeld, wirklich die Kinder zum Teil auch aushalten oder dass die integriert sind. Ich möchte aber betonen, dass die Stoffwechselstörung durch die Stimulanz überhaupt nicht verbessert wird. Mhm. Und dort würde ich den Ansatz, den wir gesagt haben, mit der Ernährung arbeiten, also den Blutzuckerspiegel im Griff haben, ob nach oben oder nach unten, das ist sehr wichtig. Vielleicht wirklich mal so einen Darmaufbau machen und Mikronährstoff geben, das scheint mir schon ein wichtiger Ansatz, gerade auch noch bei Kindern, dass man nicht nur mit Stimulantien arbeitet, die situativ wirklich Sinn machen
können. Aber auch bei Erwachsenen, es kann natürlich auch helfen. Also wenn es wirkt, kann das auch ein Zeichen sein, dass du eben tatsächlich ein ADHS hat. Es gibt auch die, die sagen, anstatt 1000 Fragebögen auszufüllen, also wenn es wirkt, dann hast du auch...
Das Medikament.
Hat auch... könnte es ADHS sein? Ja, das wäre es schon fast gewesen. Dopamin ist ein entscheidender Neurotransmitter für unser... Für was?
Für unser Leben.
Für unser ganzes Leben.
Ja, für unsere Balance.
Für unsere Balance. Und Dopamin kann unser bester Freund sein?
Ja, wie die Polizei kann der beste Freund sein, Freund und Helfer, aber es kann auch der Feind sein.
Und das Wichtigste ist, dass man das Wissen darum hat. Wissen, sagen wir gerne, also nein, eigentlich hat es der Paracelsus gesagt, aber ich sage so gerne, Wissen ist eigentlich die beste Medizin. Das ist ein bisschen unser Motto.
Ist auch wichtig in unserem Podcast, dass indem man eigentlich etwas versteht, kann man eben nachher auch die Sachen, die wir empfehlen, besser umsetzen. Das motiviert, hat auch einen dopaminären Effekt, wenn man sich mit Biochemie auskennt.
Und dann habe ich noch etwas wirklich... Positives wollen sagen, oder wie sagen, etwas noch anderes. Wir reden ja immer von dem fehlenden Filter. Das kann etwas sehr Schönes sein. wenn man nämlich Sachen entdeckt oder hört. Klar ist es schwierig, den Fokus zu finden, aber man kann vielleicht auch etwas entdecken, was vielleicht noch nie vorher jemand gesehen hat oder entdeckt hat.
Das hast du jetzt schön gesagt. Mhm. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort.
Ja. Oder hast du noch etwas? Wer wirklich findet, das ist jetzt alles nett gewesen. Ich interessiere mich aber weniger für Medizin und Biochemie und Diagnose. Ich möchte die gestörte Frau in Bild und Kunst sehen und die mentale Gesundheit so wahrnehmen oder mir Gedanken darüber zu machen. Dem können wir oder denen können wir ganz fest empfehlen, ins Kunstmuseum Basel zu gehen. Da gibt es nämlich eine schöne Ausstellung von der Paula Rigo.
Genau, bei ihren Bildern sind immer Frauen im Mittelpunkt und das in einer Zeit, wo Frauen noch nicht weder in der Medizin noch sonst in der Gesellschaft in Portugal
eine Bedeutung hat
sie dort zu Bildern gegriffen. Also, wenn Podcast nach inspiriert hat über das Ohr, wäre Basel noch eine Möglichkeit, über das Auge dort noch Inspiration zu holen.
Uns sind auch die Frauen im Mittelpunkt. Und wir sagen ja.
Tschüss zusammen.
Nein, noch nicht fertig.
Rachmi.
Ja. Fragen.
Rachmit, warte schnell. Rachmit. Eben, wir haben gedacht, das Publikum würde sicher noch gerne Fragen stellen, oder? Wir haben so viel Publikum und ich bin jetzt extra mit dem Mikrofon gekommen. Dann könnt ihr noch Fragen stellen. Jemand, der gerne Fragen stellen
würde. Es muss nicht über ADHS sein.
Nein.
Ja, man sagt das nicht.
Ja. Ihr könnt auch über unseren Ausgang fragen. Nein.
Jetzt bin ich auch so gespannt.
Wenn man jetzt einen diesen Aspekt, den ihr gesagt habt, also ADHS oder PMS oder was auch immer, und nicht weiß genau, was es davon ist oder welcher Teil, finde ich es immer so ein bisschen schwierig, wo geht man dann dafür hin? Weil die normale Frauenärztin, ist meine Erfahrung, hat da jetzt nicht so viel zu bieten.
Anja, willst du etwas dazu als Frauenärztin?
Jetzt kommt Verteidigung.
Nein, aber ja, keine. Es ist tatsächlich schwierig. Ich glaube, man muss irgendwie Anlaufstellen suchen oder versuchen zu finden. Es gibt schon, also es gibt überall auch ausgebildete gynäkologische Endokrinologinnen. Also, dass Frauenärzte so einen Spezialtitel gemacht haben, noch nicht so viel, aber es gibt es. Und grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, wenn man eine Frauenärztin, die sich ein bisschen mit PMS und PMDD auseinandersetzt, das findet man schon. Aber manchmal braucht es vielleicht 3-4 Anlaufstellen.
Aber, ich denke, dort ist ein bisschen selbst die Frau, weil also man muss manchmal ein bisschen einfordern, was man braucht und einfach Hartnäckigkeit zeigen. Das ist so mein Ding. Ich war gerade letzte Jahr an einem Kongress gesehen von einem Kantonsspital, wo Hausärzte in der Peripherie geschult haben, weil das ist auch so eine Schnittstelle, oder die ganz schweren Fälle, wo eben so Mischsachen sind, vielleicht noch Borderline dazwischen, das ist jetzt auch ein Fall gewesen, wo der Grenzen auch noch zu anderen psychiatrischen Erkrankungen mitwirkt. Die haben schon mehr und mehr so ein Auge, die Fälle dann auch eben von den Hausärzten zum Beispiel zu kommen, wo es ein bisschen das gleiche Problem ist. Die dürfen wirklich diskutieren, wie können wir die speziellen, komplexen Fälle, die so überlagerte Sachen sind, zusammen gut auffangen. Und ich glaube, dort gibt es schon eine grosse Veränderung und eine Öffnung. Und es ist uns schreiben.
Also es ist tatsächlich interdisziplinär. Es sind so viele Überschneidungen von Frauenthemen, also eben, ob es jetzt gynäkologisch ist oder psychiatrisch.
Oder ernährungstechnisch. Oder genau. Ja, das ist, gibt wie immer verschiedene Ansatzpunkte. Und ich denke, dort, wo es die grösste Chance hat, dann auch zu wirken, es nützt nichts, wenn man allen sagt, du musst ein Zyklustagebuch führen und jemand hochgradig... gerade in einem anderen Film ist, oder? Das ist ja immer unsere Diskussion mit der natürlichen Verhütung. Ich bin grosser Fan. Und Anja sagt, nein, das kannst du jetzt nicht für alle bringen. Ich denke, dort, wo, das, was funktioniert, dort würde ich anfangen. Bei der entsprechenden Person.
wichtig scheint mir, also ich habe so aus der Apotheke, wir haben das noch viel, oder? Sie können, wir sind eine Anlaufstelle, weil sie merken, das, was sie vielleicht bekommen haben in einer Sprechstunde, ist nicht so ganz befriedigend. Sie suchen etwas dazu, egal was ist, also mit der Gesundheit, mit der Psyche. Gern werden dann die Leute oder die Frauen und die Männer schubladisiert. Also es gibt nie eine Schublade, nie, egal was man hat, dass man immer sich auch ein bisschen von dem wird, dass man irgendwie dann in eine Schublade gedrückt wird und sich mit dem dann abfinden.
Noch eine letzte Frage. Hat jemand noch eine letzte Frage?
Oben. Nicht.
Okay. Alle schüch? Okay. Toll.
Ich lasse hier kein Mikrofon aus, das ist schon mal klar.
Oh, die Stimme kenne ich. Ja.
Hello. Ich kenne sie nicht.
Alexandra Kruse.
Aha. Das macht nichts. Kannst dir noch. Ich wollte sagen, bei all dem, was ihr gesagt habt, erstmal mega geil, dass es so ein interdisziplinärer Ansatz ist, dass das überhaupt alles stattfinden darf und dass wir mittlerweile gelernt haben, darüber zu reden. Möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, ich liebe mein neurodiverses Spektrum. Ich möchte es überhaupt nicht tauschen gegen gar nichts, weil es steckt so viel Zauber auch da drin und so viel Kreativität und so viel, ja, Chance auch. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das auch begreifen als eine Sache, die man nicht unbedingt wegmachen muss, sondern einfach liebevoll umarmen und einfach verstehen, dass wir die Verantwortung haben, eben für uns selber zu sorgen. Und dafür habt ihr das ganz toll gemacht.
Ja, das Danke. Dopaminsystem liebevoll umarmen.
Deswegen, da bin ich ja, aber das ist eine Aufgabe, die wir alle jeden Tag haben.
Ja. Du hast recht,
das hört nicht auf. Das wird nicht besser oder schlechter. Und dann kommt man wieder in die Wertung und hasst sich. Und das geht ja gar nicht.
Das ist aber die Schublade. Es gibt nie schwarz-weiß. Ja. So. Ja. Genau.
Es gibt nur Regenbogen.
Wie die Sterne sich verändern, verändern sich auch unsere Stimmungen.
Ja,
das, genau das ist ja auch das Schöne daran.
Zyklisch.
Ja, zyklisch.
Vielen
periodisch.
Ja, periodisch, ja, periodisch. Genau.
Deswegen heißt es auch Periodensystem.
Ja, genau.
Danke.
Danke dir.
Angelina, hast du auch noch etwas wollen fragen?
Gut.
Also, merci.
Danke vielmals. Schön, dass ihr da seid. Danke.